same shit. Different money. Old genius. Flap and good. Good old G9ers, same shit, different Monday, neue Woche, neues Glück. Und wieder erwartens, heute mal ohne Intro. Ich begrüße einen anscheinend sehr bärtigen Gordo. Gude.
Gude, Flacco, gude old G9ers, gude Hermanos. Das ist jetzt auch hier die Erweiterung einfach unseres Intros. Ey, es fühlt sich voll komisch an, dass wir kein Intro haben. Jetzt kann man gar nicht so Bezug nehmen, außer, ja, ich bin bärtig. Also, ist so schlimm.
Nein, ich find's gut. Ich bin neidisch. Stabil.
Gar nicht mal so lange wachsen lassen. Mhm. Aber ja, wird halt immer grau hier, aber ne, geht fit.
Mhm.
Aber juckt, kennst du das? Wenn es so ein bisschen so anfängt, so lang ist, dass dann so manchmal anfängt zu jucken.
Das ist so ein Ding, was mir viele Leute irgendwie von berichten, hatte ich bislang noch nicht, das Problem.
Ich glaube, es ist, wenn die Barthaare so lang sind, dass sie wieder am Körper ankommen, mäßig, weißt du?
Mm.
Und dann berührst du das und so. Also, das heißt, es ist auch einfach so ein bisschen scratchy.
Wie pflegst du deinen Bart?
Früher hatte ich mal eine ganze Zeit so ein, wenn ich einen längeren, auch beim Kürzeren eigentlich, auch so ein Bartöl.
Mhm.
Aber ich nutze ja generell eine Tages- und eine Nachtcreme.
Mhm.
Ich sag nicht, wofür die speziell noch ist. Das kann man sich in meinem Alter denken. Und sonst so, ich wasche den mit Shampoo.
Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte, weil ich glaube, Viele Männer waschen ihren Bart nicht mit Shampoo.
Ah.
Ja.
Nee.
Also ich sage ehrlich, meine drei Tage hier am Hals und an den Koteletten, die wasche ich meistens auch nicht mit Shampoo, weil die relativ schnell wieder
aber
weg
die
sind.
Bremse.
Aber, ja.
Das ist ja Pflicht, das ist ja ein. Wie sagt man, wie sagt man das mit Keimen, so wenn was so ein Nährboden für Keime ist, so ein, gibt's auch irgendwie so ein Schwimmbad für Keime, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
Ja, ein Nährboden ist schon irgendwie immer das
ja,
Wort,
aber das
oder?
Ist zu,
ein Schlaraffenland vielleicht?
Ja, genau, so in die Richtung, so weißt du, ein Schlaraffenland für Keime auf jeden Fall.
Ja, aber irgendwas mit Becken auch, ja.
Ja, genau, ja. Ja, ein Becken ist es. Also, ich weiß es nicht, mir fällt es irgendwann ein, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall sammelt sich da ein Haufen Keime, glaube ich. So ein Oberlippenbart von einem Mann hat bestimmt genauso viel Keime wie ein Toilettengriff oder so. Und da gibt es ja auch diese.
Ja, es sind dann immer so Aufrechnungen, weißt du, so. Ja, also der Mensch hat auf der Zunge ja mehr Bakterien als irgendwie am Arsch. So,
ja, als irgendwie am Arsch.
Cool.
Gut zu wissen, ey.
Gut zu wissen. Was soll ich machen? Soll ich mir die Zunge jetzt abschneiden mit dem Fakt oder was?
Ja, aber hier, ich bin sehr, sehr erstaunt, also die OG9er OGs, die wissen ja Bescheid, du kannst ja wirklich gut sprechen, ey, und du siehst ja sogar halbwegs, also man sieht es ein bisschen noch, ein Ticken, finde ich, so ganz leicht.
Aber ich glaube auch nur, wenn man, das ist so ein bisschen dieser Halo-Effekt, so, man weiß, dass da was war und deswegen sieht man was.
Aber wo so. Hast du alle, also auf welcher Seite hast du alle rausbekommen? Links.
Hier.
Genau, und links. Das sieht man. Ja. Das guck, und das, ich wusste es nicht, und das sehe ich ein bisschen. Unten,
ja, okay.
Genau.
Ja. Die Jawline ist etwas, sag ich mal, aufgesetzt. Aber ich muss sagen, es hat vorhin auch das erste Mal seit Tagen so ein bisschen gezogen. Also für die, die es nicht wissen, ich habe vergangenen Montag, also an dem Tag, als die Folge vor euch rauskam, es waren eigentlich geplant 4, aber es wurden mir letztendlich 3 Weisheitszähne entfernt. Und ich habe aber irgendwie den besten Heilungsprozess, den man so haben kann. Also die ganzen Horrorgeschichten mit Blutergüssen, Rötungen, Schwellungen, alles nicht eingetreten bei mir. Also minimale Schwellungen, ja, aber kaum Schmerzen. Also ich sag mal, also Montag hatte ich den Eingriff, ab Dienstag habe ich keine Schmerzmittel mehr genommen. So, und das war...
Na, das ist gut.
Ja.
Das ist sehr gut. Also habe ich, wie gesagt, anders erwartet.
Wir alle.
Mal gucken, wie es dann bei dem 4. ist. Drücke ich dir die Daumen auf jeden Fall dafür.
Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Auch hier, also es war ja geplant, alle rauszuholen. Wir haben dann nochmal, das habe ich schon im Vorgespräch, vor ein paar Wochen hatten wir so ein 3D-Röntgen gemacht und das haben wir jetzt nochmal gemacht, um uns nochmal abzusichern. Und dann waren die Zahnärzte und ich uns erstmal einig, so, ja, okay, der liegt ziemlich beschissen in Kombi mit dem Nerv.
Hat sie deine Expertise eingeholt?
Nee. Sie hat einfach so gesagt, ich hab gesagt, ey, wir müssen nichts überstürzen. Ich habe Angst einfach nur um diesen Nerv, weil wenn dieser Nerv beschädigt werden könnte, dann ist das Risiko da, dass man das Teile des Gesichts Lähmungen davon tragen könnten, ja. Und der Zahn macht jetzt akut keine Faxen, deswegen haben wir uns darauf verständigt, vor allem weil die Prozedur der drei anderen Zähne schon beschissen genug war, dass wir einmal sagen, ja gut, den lassen wir erstmal und gucken, das evaluieren wir nochmal. Ja.
Aber das hast du auch gut gemacht jetzt, so der Zeitpunkt, jetzt kurz bevor es so richtig dann langsam warm wird, ja. Ne, weil sowas irgendwie im Sommer mäßig zu haben, ist schon nicht ohne.
Liebe Grüße an Lynn an der Stelle. Die hat sich Mitte August damals die Weisheitszähne alle
rausgelassen. Das ist wirklich unangenehm.
Das war eine Notsituation bei ihr. Die haben auf einmal richtig Faxen gemacht und dann musste sie auch direkt. Das war hart. Ja.
Aber also es wurde ja hier auch schon wärmer und während du dich hast an deinen Zähnen behandeln lassen, habe ich mir mal schön. Ich hatte richtig.
Können wir das nicht so nennen, weil es klingt so, als wäre ich irgendwo gewesen, hätten wir so Veneers machen lassen. So.
Ja, bis wir jetzt denkst, Folgentitelbild ist so ein Bild von dir mit so richtigen Baller-Veneers einfach.
Kennst du so diese späten Nachts-Werbung von so irgendwelchen Zahnkliniken in Budapest?
Also ich kenne diese Budapest, aber das kenne ich bei YouTube oder so, habe ich sie auch schon gesehen, ja.
Ja, yeah, das war früher auch so, keine Ahnung, wenn bei Schlag den Raab, bei Running the Bull kamen sie immer noch nicht weiter, wurde nochmal so eine kurze Werbung eingeblendet.
Ja, schon sehr, sehr eigentümliche Werbung, teilweise gerade nachts bei den ganzen Programmen auf jeden Fall.
Ja, das auch.
Aber wovon es keine Werbung gab, war von dem Bier, was ich in der Sauna hatte, weil, also nicht in der Sauna, in der Sonne. Mhm. Ich habe mir nämlich, ich trinke ja nicht so, du weißt, ich bin ja nicht so der, so daily oder so unter der Woche, eigentlich nicht so mal für ein Bier bereit ist, bin ja eher so dann für so ein anderes Spaßgetränk, Kaffee, Durstlöscher, das sind so meine Go-Tos. Aber hat so zu meiner Frau gesagt, ey, lass mal zusammen im Park gehen, geiles Wetter, ich hatte früh Feierabend. Und dann sind wir in den Park, haben uns jeder zwei Bierchen geschnappt. Oh, und ich kann echt sagen, so zwei Bier in der Sonne, so, es war auch wirklich so dieses, jetzt geht's, ne, also alles ist grün, die Leute sind alle draußen, es war ein geiles Gefühl. Ich habe so richtig gemerkt, oh, so nicht ein Sitzen haben, aber so ein, das schöne Biergefühl, so, weißt du, dieses richtig, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall super beseelt lag ich da und auf einmal höre ich so. Ich denke so, was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein, so eine Maschine oder so? Und im Günni oben, du weißt ja, wo sich der, also erst ist ja unten dann Spielplatz und dieser Fußballplatz und so. Und
Ich war Montagmittag im Günni.
Ja. Genau, und oben ist die Stoffelwiese und so, ne? Mhm. Und oben an der Stoffelwiese sehe ich einfach so, ich wollte es eigentlich fotografieren, wie so ein Roboter über den Gehweg so hochfährt, so mit so 8 Rädern. Weißt du, sah eigentlich aus wie so ein Bombenentschärfungsroboter einfach. Und ich denke so, sagst du meiner Frau, was ist das, ey? Was ist das für ein Roboter? Warum fährt denn hier ein Roboter einfach? Ich war so richtig, weil ich aber auch diese Bier drin hatte. Ist richtig, ich hatte.
Bruder trinkt zwei Bier und denkt so, er hat so Hallos, ey.
Ich hatte aber auch Bock so auf diesen Roboter und war auch ein bisschen abgefuckt im ersten Moment, weil ich dachte, das passt mir gerade hier gar nicht ins Bild, es war so random. Und dann sind so 4 Big Bang Theory Guys hinten dran gelaufen und haben halt da ihren Roboter spazieren gefahren. Haben halt irgendwie ausprobiert, eigentlich, also Props, ich will mir jetzt nicht darüber kaputt lachen, das sind einfach 4 junge Kerle, die irgendwie 18, 19, 20 sind. Einer schon auch mit kurzer Hose und mit, kennst du die, das sind diese, auch so mit Metal, Sweaterjacke und die sahen halt auch so aus, als würden sie sich definitiv den ganzen Tag mit Elektrotechnik beschäftigen. Aber Props gehen raus an die, also ich meine, ne, das ist, andere gammeln einfach nur vor sich her und trinken dann zwei Bier. Aber dann habe ich so im ersten Moment so gedacht, ey, stell dir vor, ich werde so ein richtiger, habe ich zu meiner Frau auch gesagt, so ein Wutbürger, der so, einfach hingeht und so ausrastet, so, da war der ganze Park war voll und einfach so dieses Scheißding einfach so kaputt tritt und sagt, ihr mit eurer neumodischen Roboter-Scheiße-KI und schmeißt es einfach so hin und meine Frau sagt, du bist so, so ein grumpy German. Ich so, nee, ich fand diese Vorstellung so lustig, so abwegig und hab mir gedacht, komm Jungs, ich könnte euch doch jetzt mal euren Traum zerstören. Einfach hingehen, kaputt machen. Was soll er machen, ey?
So diesen Klassiker von früher, ist das Touch?
Ja.
So, kennst du noch, ist das Touch?
Ja.
Es ist ein lustiger Zufall, also was heißt Zufall? Ich sag mal, das ist ja auf jeden Fall für dich die Area, du bist ja Bornheimer. Aber ich war am Montag auch vor meinem Zahnarztbesuch tatsächlich, weil mein Zahnarzt ja auch in Bornheim ist, bei dir um die Ecke, war ich nochmal im Gündersburgpark und hab auch bisschen, habt ihr auch gesessen, ein Käffchen getrunken?
Mit dem Roboter zusammen, so der hat aber einen Latte Macchiato gehabt.
Nee, aber ich muss echt sagen, also ich habe ja das ist ja meine absolute Kindheit. Vor allem dieser Spielplatz dort, ne, mit der Eisdiele, das ist der Place meiner Kindheit gewesen. So wie nichts anderes. Und deswegen finde ich es krass, wie ich da, und das war jetzt schon das zweite Mal, in den letzten Wochen, da ich da einfach auf den Montagmittag, da sitzt kaum einer, also da sitzen irgendwie mal drei Rentner, die so ein viel zu frühes Hefe trinken, so um 11:30 auf den Montag und sonst sitze ich da und trinke meinen Kaffee und gucke halt einfach so, ey scheiße, das ist so ein Spot meiner Kindheit. Und ich finde, dass der Günthersburgpark, also alle, die nicht aus Frankfurt kommen, können gerade gar nicht relaten, aber der ist so vielseitig, obwohl der gar nicht so groß ist.
Der bringt halt, guck mal, der hat unten die Wasserspiele. Also erstmal, bevor die Wasserspiele hat er unten so diese Entry-Area, da gehen so die Randos spazieren, da sitzt mal ein Pärchen, isst ein Stück Pizza, keine Ahnung, so, weißt du, so da ist. Dann gibt's die Wasserspiele, die ja nochmal modernisiert wurden.
Ja.
Dann hast
ganz
du
ungewohnt auch, ne? Ey, also die, und ich sag ehrlich, die haben da, wie lange haben die da rumgemacht?
Das hat zwei Jahre gedauert und eigentlich ist nicht wirklich viel passiert, aber es ist mega geil. Aber es ist mega geil. Die sind geil, wenn sie an sind, auf jeden Fall.
Ja, aber als Kind war ich da auch schon, weißt du, und da war die, also ich muss noch mal sehen, wie die jetzt.
Die haben es von der Shape und so nicht verändert. So, das ist eigentlich alles gleich, aber halt funktioniert und ist neu gemacht irgendwie anscheinend. Aber das ist so eine Muschel, ne, die so aus dem. Oder so eine Welle, keine Ahnung, die aus dem Boden rauskommt.
Ja, wir sind ja immer draufgeklettert auf die Welle.
Ja. Da drin so wie so eine Halfpipe so mit Skates in der Welle gefahren. Ey.
Ja, wir haben da immer im Fußball praktisch diese Halfpipe hochgeschossen. Also
hochgeschossen,
ja.
Und dann gibt's so diesen Pavillon direkt so, ne, auf diesem am Weg direkt. Und dann fängt ja diese erste Sportwiese an. Oder das ist eigentlich die Sportwiese überhaupt. Da spielen auch so die Leute Badminton, Spikeball, Hacky-Sack. Da habe ich auch diese Hacky-Sack-Jungs mal, von denen ich mal erzählt habe.
Da war das. Ich dachte, ich habe da so, als du mir die Story erzählt hast, dachte ich wirklich, das wäre eher so unten zwischen Ausgang und Wasserspielen.
Ah, nee. Also die war wirklich, die waren auf der Wiese, aber ich war nicht auf dem Weg zum Spielplatz und so, sondern also eins weiter links daneben sozusagen nochmal auf so einer Bank. Genau, und dann hast du halt den Spielplatz, der eigentlich mega cool so auch aufgebaut ist.
Das Boccia-Feld noch.
Das Boccia-Feld vorher, das schön auch so unter diesen, was sind das, Kastanien oder so. Also es ist wirklich auch malerisch, wie diese Boccia-Felder da liegen sozusagen. Dann hast du den Fußball, erst den Basketball und dann den Fußballplatz. Und dann geht ja so wirklich nochmal so in die Party-Ebene hoch, so, ne, so VIP-Area. Da oben ist dann wirklich, da hast du immer lang Sonne. Da wird halt auf jeden Fall viel gekifft. Das kann man halt auf jeden Fall so sagen.
Ich muss sagen, das ist ja auch die Stoffelwiese.
Ja.
So heißt sie inoffiziell. Und ich muss sagen, als Kind war die für mich, also auch weil die immer da war die für mich immer so der Bereich, wo ich gar nicht so viel hin bin. Die war für mich, teilweise habe ich irgendwie nicht gecheckt, dass die auch noch existiert, außer wenn Stoffel war. Also, das hat für mich wirklich genau an dieser Grenze aufgehört.
Ich kenne die halt schon früh so, also das heißt früh, aber so in so jungen 20er Jahren habe ich halt viel so Partys mitgemacht und so.
Also safe, ich sag dir, wie es ist, waren wir damals sehr viel gleichzeitig im Günni.
Ja.
Und einfach, wir kannten uns halt nicht. Ja. So auch mit 15 Jahren Unterschied, so. Du Anfang 20, ich so 5, 6, ja.
Ja, Mann. Ja, deswegen haben wir uns auch nicht gesehen, weil ich an der Stoffelwiese war und du warst unten an der Tischtennisplatte.
Ja. Und ich finde es halt auch sehr schlau gemacht, weil der ist ja sehr urban, mitten in Bornheim, beziehungsweise an der Grenze, also sind ja die Ausläufer von Bornheim dann auch.
Ja,
ne?
Bornheim Nordend, ne?
Bornheim Nordend. Aber das da drumherum, du hast auf der einen Seite die IGS, also die Schule, dann hast du da Kita, dann hast du da, glaube ich, einen Hort, weißt du, und das ist alles sehr, sehr cool, halt so angebunden jeweils, dass die Parkanlage dann praktisch nochmal mehr mit Leben gefüllt wird.
Das ist halt auch mega. Ich habe in der einen, also Kita Hort, habe ich gearbeitet, direkt da am Güni. Da sind ja zwei direkt.
Ja, ja.
Gegenüber, was ist das, 115 oder so heißt die, glaube ich. Die rote, nicht die gelbe.
Ah.
Wenn du auf dem Weg läufst zum Park, ist ja links eine und rechts eine.
Ja.
Und die rechts.
Ja, okay.
Ja. Und das ist halt cool auch. Dann konntest du mit den Kindern direkt, klar, du hast auch so ein kleines Außengelände und so, auch mit einem Mini-Tor, also mit Fußballtoren und so, aber dann konntest du halt auch auch die große Wiese nutzen oder da auf den anderen großen Spielplatz gehen. Und das ist halt mega. Und generell, der ist aber auch krass, was für eine Transition der so hat im Frühling. Jetzt wird der so saftig grün innerhalb von kürzester Zeit. Und in 2 Monaten ist einfach oben die Stoffelwiese einfach nur noch gelbbraun, weil alles verbrannt ist. Ey.
Ja, aber was man, und das ist dann halt auch wieder geil, die Wiese, die dann runter, also ab dem Boccia-Feld bis zu den Wasserspielen und dann generell runter, die bleibt irgendwie grün den ganzen Sommer.
Ja, aber weil die auch mehr Schatten bekommt. Safe. Und wahrscheinlich, weil auch die, es ist ja abfällig, das heißt, das ganze Wasser wird wahrscheinlich auch runterfließen.
Ja.
Im Sommer hast du ja dann trotzdem nicht so viel Regen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das daran auch liegt, so aus der Kombination aus beiden. Ja, aber Günni einfach.
Liebe, ja, wirklich.
Richtige Günni-Liebe. Günni ist wirklich auch, ich mag auch andere Parks hier, was weiß ich, Holzhausen oder hast du einen geiler noch? Oh, wie heißt der?
Der Grüneburgpark.
Ja, Grüneburgpark ist auch gut, aber noch einer. Oder ist das Grüneburg? Muss ich mal auschecken. Ich
natürlich auch noch den Nidderpark nennen.
Ja.
Aber also safe. Trotzdem an alle komischen, die in diesen komischen zugezogenen TikToks wieder gefragt werden nach der besten Bar, dem besten Hangout-Spot und der besten Rooftop-Scheiße.
Verpisst euch.
Verpisst euch, der Günni ist der geilste.
Günni ist unsern.
Ja. Ey, wir müssen das eigentlich auch mal machen. Sollen wir einfach mal so Strohmann-mäßig einfach so zwei von diesen TikToks aufnehmen und wir sagen das halt einfach, was wir meinen und laden das hoch.
Ah, ja.
So diese, ja, was ist das beste Restaurant hier in Frankfurt? Wo kann man denn am besten abends mal was trinken? Und weißt du so? Diese.
Aber so richtig nerdy, also dass die Leute, also bei uns braucht ja eh nicht viel, dass die Leute uns auslachen. Also von daher, letztens habe ich einen lustigen Kommentar gesehen, ich glaube bei YouTube Shorts von einem unserer TikToks. Und zwar das mit dem Olli Geißen und dem Robert Geißen. Yeah. Robert Geißen. Und dann schreibt einer irgendwie, Robert Geißen weiß einfach seinen eigenen Namen nicht und so, weil ich da so rumgerätselt habe.
Scheiße, den habe ich nicht gesehen, aber der ist richtig gut.
Ja, fand ich auch. Oder,
Liebe.
Fand ich auch geil, auf dem Neverending Stories Video war ein geiler Kommentar mit viel zu geiler Flow für so ein schlechtes Kabelmanagement unterm Tisch. So, fand ich auch, habe ich hart gefallen. Weißt du, so, das ist zum Beispiel Internetqualität. Das ist Internetqualität.
Ja, nee, das ist stark. Das ist stark. Ah, ich habe das Video immer noch nicht gesehen.
Ehrlich? Ja. Selbst ein Video, weißt du, macht er selbst mal ein Video und dann.
Ja. Ey, ich sag dir, wie es ist. Ich hab vorhin wieder die Erkenntnis gehabt, weil ich alles vorhatte und weil ich alles. Ich muss echt sagen, ich bin ja im normalen Alltag, mache ich ja den ganze Zeit irgendwas. Da wusel ich die ganze Zeit rum, schneid da was schnell, dann nehme ich da was auf, dann gucke ich, ob ich da noch irgendwie Content ausschlachten kann oder was auch immer. Aber wenn ich dann diese Pause einläute, dann sah ich immer so, ja, aber das mache ich jetzt noch und das.
Dann machst du gar nichts mehr.
Einfach. Ich mach gar nichts
mehr. Ist so unvorstellbar.
Also Shoutout an Insta, Shoutout an TikTok. Ihr seid froh, dass ihr mich hier habt gerade.
Nee, auch gar nichts. Du machst auch sonst nichts. Aber du machst dann auch kein nichts einfach.
Naja, nee, boah, geht.
Auch gar nichts einfach. Einfach, stell mal vor, du bist einfach 4 bis 48 Stunden, was hast du? Nichts. Einfach nichts. Wirklich.
Ich hab die Decke angestarrt.
Oh, glaubst du, man könnte 24 Stunden lang außer trinken, essen, auf Toilette und nicht schlafen, einfach nichts machen?
Ja, an irgendwas wird man ja denken, so, ne?
Ja, das kannst du, aber nichts machen.
Also nichts machen. Wir nicht.
Boah, das würden wir nicht aushalten, ey.
Nee. Aber unsere, also, dein Vater, der könnte das.
Nee.
Sag ich. Nicht?
Nee, mein Vater ist auch ein viel zu, also mein Vater ist ein viel zu, also klar, ne, durch die Fliegerei so, aber da hat er auch immer was gemacht. Also das ist ja auch, wenn die da vorne sitzen, so, dann ist es ja nicht so, ja, okay, chill ich einen Autopilot ein, so, natürlich überwachen viel, stellen immer wieder neu ein. Aber chillen, mein Vater hat dann auch Zeitung gelesen, ja, einfach und ist halt aufmerksam und so und dann, keine Ahnung, oder dann. Mein Vater hat halt nie, ist einfach nur geflogen. Dann hat er sich halt angeguckt, alles klar, ich fliege jetzt hier und hier drüber, dann schaue ich mir das mal irgendwie auf der Karte genau an. Was ist hier, was da, also er hat halt so, ist auch einfach krass so wie wir uns vielleicht so vorstellen müssen, so wie wir sagen, okay, da fahre ich auf die Hanauer und von da fahre ich nach da und dann mache ich das. Hat er so im Kopf, wie er, keine Ahnung, nach Austin, Texas kommt, so, weißt du, so, der weiß das einfach.
Ey, glaubst du, die Piloten, wenn die sich so treffen, haben die auch zu diesem Dad-Talk dann, und wie bist du geflogen? Ja. So. Ja, ich bin die Nordroute, weißt du?
Haben die mit nicht so dummen Sachen wie die Nordroute oder so, aber safe, also total, das ist auch so.
Nee, ich bin so ich hab nochmal bei Kentucky angehalten, weißt du?
Es gibt so richtige Fliegerbegriffe, was die auch gemacht haben. Oh, das ist eh, darf man das, weiß ich nicht. Die haben, hab ich das mal erzählt, die haben Bugrad-Roulette gespielt.
Nee.
Also so eine Crew von so einem großen 747-800.
Ja, aber es geht irgendwie um das Ausfahren vom Vorderrad wahrscheinlich, ne?
Die haben so 17 Personen. Und dann hat jeder 5 € im Pott gelegt. Und mein Vater hat 17 Striche gemacht oder 12, so viel wie Leute, wie halt mitmachen, auf dem Reifen mit Kreide. Und hat da Zahlen dran geschrieben. Und die Zahl, die auf dem Boden zeigt, hat gewonnen, nachdem du gelandet bist. Und natürlich kann es halt niemand beeinflussen. So.
Ja.
So ein Quatsch auf jeden Fall. Die machen schon auch, die sind halt ganz hochkonzentrierte Arbeiter, so, das ist halt wirklich krass, aber trotzdem währenddessen, wenn die da 12 Stunden vorn drin sitzen, machen die auch was. Deswegen glaube ich nicht, dass der irgendwie nichts machen könnte. Ich glaube, es könnte kein Mensch. So meditierende Mönche wahrscheinlich.
Ja. Ja, ich hab so vom Schlag von der Generation. Ich hab deinen Vater nicht, ich kenne den nicht persönlich, aber so von dem, was du erzählst, immer, weißt du, so, dass er so ein in sich ruhiger sein kann. So.
Ja, der ist halt sehr, ja, aber der ist, nee, ich habe ja auch von meinen beiden Eltern, sogar von meinem Vater, noch mehr dieses Gebabbel und Gewitzel und sowas. Ja. Und das habe ich sehr viel von ihm. Und jetzt wird mein Vater natürlich auch älter und hat aber auch so dieses Gemeckere und so. Ja, nee. Aber ich habe noch was Schnelles. Weißt du, was mich richtig abfuckt? So, die Woche hat mich eine Sache richtig krass abgefuckt. Zu langsame Leute an so einer verfickten SB-Kasse einfach. Mhm. Bei unserem großen Rewe, wir haben jetzt so richtig viele SB-Kassen, so 8 Stück oder so. Da geht das wirklich zack, zack, zack. Das Geile ist, du kannst ja jetzt auch Ü18-Artikel easy kaufen, dann machst du hier nur und dann schaltet die dich von der Entfernung frei, da muss nicht nochmal jemand kommen und was weiß ich, irgendwas machen. Aber ich war bei uns im Penny, da gibt's einfach nur so 2 Kassen und ich schwöre es dir, vor mir war eine Frau. Also ich sag, wie es ist, also du hast ja rechts das Feld, wo du die Sachen hinlegst, die du jetzt gleich scannst, und links das Feld, wo du deine Tasche abstellst oder was auch immer. So, dann machst du doch logischerweise deinen Rucksack oder deine Tasche auf, nimmst diese einzelnen Items, zack, didip, und packst es in den Rucksack. Das machst du 6 Mal oder 7 Mal, wie viele Dinge du da eingekauft hast. Dann drückst du zapp, 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 zapp auf, ja, Kassenbon oder EC-Karte, ja, ich habe alles gescannt, zack, hältst dran, fertig ist der Lack. Dann musst du nicht mehr danach noch einpacken. Ich schwöre es dir, diese Frau hat das alles einzeln dann so dahingelegt, dann irgendwann so ihre Karte langsam rausgesucht, wo ich mir dachte so, ey, das hast du doch alles schon mal parat, Mädel, du, was ist denn das? Und dann steht da so, ja, wollen Sie, haben Sie alles gescannt? Und dann steht ja oder nein. Und sie liest, ich sehe richtig, sie liest es nicht, drückt nein und guckt so, ja, jetzt bin ich hier wieder beim gleichen Bildschirm, so. Und dann hat's nochmal, und dann hat sie so wirklich so, ja, okay, dann drücke ich halt ja. So, ich habe da richtig in ihrem Kopf ihre Stimme gehört.
Wie alt ist sie?
50, 49. Noch nicht so, weißt du, wenn die jetzt 70 oder 60, 65, aber die war halt so, die hat einfach, keine Ahnung, die hat einfach nicht diesen, ich habe das Gefühl, keine Ahnung, no front, aber Frauen sind auch eher, aber meine Frau auch, das sind nicht so diese Competition an der Kasse Menschen.
Okay, Twitter
ja, kommt. Die Firma an die Wand gefahren, ich weiß, aber guck mal, Männer haben doch viel mehr dieses... Ich will dieses Game gegen die Kasse gewinnen, so mäßig. Ich will mit der Kasse zusammen.
So wie bei früher bei Lidl, wo die aber so gar keinen Spot hatten, weißt du, so.
Piep, 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 piep.
Ja, ja, nee.
Und, ach so, und, vorher, wo du kein Band hast, so.
Also, oder es hinten. Gibt dahinter, also nach dem Scannen, die scannen wie die Weltmeister, du hast da kein, also so dieses Auffangbecken, so, das heißt, wenn du kein Wagen hattest, dann musst du da wirklich im Akkord arbeiten, also
dafür sind diese großen Einkaufstaschen, nicht Tüten, sondern Taschen, perfekt, dass du das dann einfach so schön reinwerfen kannst. Hey, Manus. Aber aber das hat mich echt genervt und dann habe ich halt drüber nachgedacht, also es ist nicht ein reines Frauending, keine Angst, so, das ist nicht das Ding, aber ich habe das Gefühl, weil ich habe dann halt beobachtet, es ist schon, nebendran stand zeitgleich ein Mann im gleichen Alter und der hat später angefangen und war vorher fertig.
Ja, aber hat der das vielleicht schon ein paar Mal häufiger gemacht, als die Frau das weiß?
Digga, ich glaube, die hat das auch schon gemacht, sage ich, wie es ist. Ich glaube, die hat einfach... Oder es sind auch einfach so diese Menschen, die einfach Dinge zu langsam machen. Das nervt mich, das macht mich wahnsinnig.
Weißt du, wie das SB-Kassen-Ding in Italien mittlerweile schon läuft?
Ich überlege, ob ich... Ich war ja letztes Jahr...
Also hat nicht jeder Laden, ne? Also es gibt auch viele, die... Aber ich war in, als wir in Verona waren, vor anderthalb Jahren zuletzt, da war ich da einfach in so einem... Ja, es war so wie so ein Rewe to go, so ein ganz kleiner City-Laden. Ich wollte schnell einfach 2 Flaschen Wasser holen. Irgendwie 59 Grad im Schatten und 3% Luftfeuchtigkeit hatten. Dann bin ich da so rein und ich sehe einfach so, ich hole das Wasser und suche ich so nach der Kasse. Es gab keine. Und dann gab es da wie so einen Bereich, das sah eigentlich aus wie eine SB-Kasse, nur da war kein Scanner, da war nur ein Bildschirm. Und dann war das so das Ding anscheinend, du musstest dich da nur reinstellen und die haben erfasst, was du hast.
Oh,
und
cool.
Dann habe ich da geguckt und dann stand da, keine Ahnung, 2-mal Wasser und genau von der richtigen Marke, genau die richtige Größe. Ich so, ja, stimmt. Bei meinem Kollegen war das dann so, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, der hätte eine Fanta gehabt und da wurde aber Fanta Zero gezeigt. Und dann konnte er praktisch einfach sagen, nee, das habe ich nicht. Und dann hat er so 3 andere Produkte und davon war dann wahrscheinlich das Richtige. Also richtig verrückt, richtig verrückt.
Ja, so ein System ist schon geil. Beim Decathlon gibt's es, aber da ist es so, dass du einfach, das ist wie so eine Kiste, und du wirfst die Sachen einfach rein.
Ja, aber im Decathlon passt doch nur die Hälfte in eine Kiste rein, oder?
Nee, also wirklich das ist wie so eine Kassenkiste halt. Du hast ein Display und dann hast du halt so einen riesen, so, yeah, keine Ahnung, so groß. Und du wirfst es einfach so rein und es macht so. Bup, 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 und
ja, aber automatisch. Du hast den Joke nicht verstanden. Was? Beim Decathlon ist doch nur die Hälfte, die du da kaufen kannst, passt eine Kiste oder passt auch ein Fahrrad rein.
Genau. Ja, nee, das geht ja um Klamotten und sowas. So Zeugs kaufst du da voll viel.
So wenn du zum Decathlon gehst, kommst du auch raus mit einem Baseballschläger auf dem Fahrrad.
Okay, alles klar. Mit
einer Skibrille auf, weißt du, keine Ahnung.
Aber das System ist geil, weil du einfach so, also ich habe wirklich dann auch absolut ausprobiert, 6 Sachen gleichzeitig da reinzupacken. Da war ich dann auch, fand schon geil, da ist Technik geil heutzutage, muss ich sagen.
Und da versucht man natürlich auch die Technik dann immer so ein bisschen auszutricksen, ne?
Natürlich.
Ja. Ja. Ich habe noch eine Beobachtung. Du kommst in eine Arztpraxis rein, da läuft ja immer irgendwie so ein bisschen Musik. Aber es, also, auch wenn ich Hip-Hop-Fan bin, Hip-Hop in der Arztpraxis ist auch komisch.
Ist ein bisschen. Also kommt natürlich auf den Zahnarzt an. So, jetzt stell dir vor, also als Beispiel wirklich so, Jay wäre Zahnarzt, könnte ich mir eigentlich auch voll gut vorstellen. Ja. So, und wenn du bei dem halt in die Praxis kommst, auch Kinder gehen da gerne hin und so, weißt du, so dieser ganze Vibe, könnte ich mir schon gut vorstellen, aber so generell ja, ist schon abwegig, safe.
Und dann kommt es halt auch so ein bisschen auf die Tracklist an, ne? Also, keine Ahnung, ich kam rein, stand dann so und es war so ein Strich zu leise, dass du es so direkt erkennst, wenn du reinkommst, aber du stehst dann da, guckst dich kurz um, musst noch kurz warten am Empfang und dann kommst du so, warte mal, ich höre was, okay, da ist Musik, was ist denn das, das kenne ich. Und dann hörst du so genauer hin, dann denkst du so, Money in the Grave von Drake und Rick Ross?
Ja, oder einfach zu aggressive Lil Jon Songs, so, weißt du, in den Eastside Boys.
Ja, oder so South on Hospitality.
Ja. So ein bisschen, also so smoothen Hip-Hop, so könntest du da auf jeden Fall hören.
Ja.
Aber auch das ist schon, wirkt halt so, und dann kommt so ein richtiger, so in meinem Alter, so ein weißer, so weißt du, so Zahnarzt, so der halt natürlich auch einen Porsche fährt und ne, keine Ahnung.
Dessen Lieblingsrapper Macklemore ist, keine Ahnung.
Aber so generell so vom ich glaube, da muss man sich halt dran gewöhnen, das ist ein Generationending, ne? So vor 40 Jahren, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren hätten die halt da, wenn lief halt dann da ein bisschen Jazz oder Popmusik oder Klassik oder sowas und jetzt sind halt oder die Schlager. Zahnärzte so unser eins hier.
Ey, ich fand's auch, also nachdem ich dann da saß und war einfach so, ich habe mich immer so versucht zu evaluieren, wie finde ich das jetzt? Finde ich das gut? Dann gucke ich so im Wartezimmer rum und dann sind da halt Leute so eher so Mitte 40, Mitte 50 und das jetzt nicht, weil aber so, wie finde ich das? Wie finden die Leute um mich herum das jetzt? So, und dann ist es noch halt ein Track aus meiner Playlist, wo ich mir einfach so denke, so Money in the Grave, ja gut. So Zahnärzte, die machen gut Geld, aber ist ein schlechtes Omen, Alter.
Ja, aber so auch so, dann so steht einfach einer so auf und kommt, weil er so hört, der Track geht los und so, yeah! So richtig auf Asche einfach. Oder so DMX-Song läuft und dann jemand dann einfach nur arr, arr, arr.
Ah. Oder wenn so Phil Collins läuft und dann kommt, du wartest so 6 Minuten und dann so das ganze Wartezimmer.
Und dann kommt der Arzt rein. I can feel.
Ja, genau, das wäre dann so fehlt noch so Scrubs nur in der Zahnarztpraxis und dann gibt es so die legendäre Musical-Folge.
Aber Scrubs ist ja jetzt auch wieder draußen, aber ist irgendwie scheiße.
Ich hab's nie gesehen und ich habe gehört, eigentlich, also ich habe gehört, dass viele erwartet haben, dass das Comeback jetzt gut wird, aber wenn ich jetzt von dir höre, ist scheiße.
Na, ich hab's halt, mir hat Benga erzählt und Benga ist natürlich auch zu Recht kritisch und Scrubs hat ja ganz krass, also nicht nur vom Humor gelebt, sondern auch die Art und Weise, wie es gefilmt und wie es geschnitten wird und es ist ja ganz viel so, weiß nicht, wie man das nennt, sind ja so richtige, inszenierte Szenen, die so im Ablauf so, weißt du, und dann schwenkt drüber und dann geht's direkt weiter und das ist so
Kamerafahrten.
Ja, so ganz klare es gibt so einen Begriff, Mann, schauen wir mal, hört da in den Podcast rein, die können euch das sagen.
Komposition, so. One-Takes.
Ja, im Endeffekt wie so ein One-Take, so dass es so ein richtiges, so eine Choreografie ist halt, ne, so das ist jetzt hier und da das und das alles mit der Kamera und im Einklang soll wohl nicht so gut sein, aber ich habe auch, ich kann jetzt auch Bezug nehmen, weil du warst ja im Kino, ich war auch im Kino.
Krass, wo warst du?
In the Drama. In Ingles.
Habt ihr ihn auf Spanisch gesehen, oder?
Nee, auf Englisch, habe ich ja gerade gesagt. In Ingles.
Ach so.
Okay. Ah ja.
Ah ja.
Muss ich die Bubble nochmal wieder anschmeißen hier.
Akustisch nicht erstanden. Ey, ich bin heute bei 110 Tagen.
Bikustisch. Oder akustisch.
Agostisch.
Agosto. Ja, also du hast ja so von dem Film geschwärmt. Jetzt bin ich mal gespannt, was du denkst, was ich von dem Film denke.
Ja, ich kann es noch nicht ganz fassen. Also ich kann es nicht greifen, besser gesagt, weil man auf der einen Seite so, also der Feuilleton, so, liebe Grüße, ich liebe dich, aber Tommy Schmidt sehe ich jetzt einfach mal als den Feuilleton, den ich mitbekomme, der auf jeden Fall so diesen Blick darauf hat, ne, und so dann in diese Argumentationskiste greift, dass man so sagt, ja, und wie man sich dann damit auseinandersetzt, wie das auf einen wirkt, sich dann mit diesem sehr kontroversen Plot-Twist auseinandersetzt, wie interessant das ist. Und auf der anderen Seite habe ich dann Leute, mit denen ich im Kino war, die gesagt haben, Bro, also der Spannungsaufbau ergibt ja gar keinen Sinn, was eine Scheiße. Und deswegen,
wir reden jetzt hier so offen, ich will jetzt da auch offen drüber reden, da scheiße ich ja auch drauf.
Nein, ey, Gemischtes Hack hat drüber gesprochen, ganz Deutschland weiß es.
So, also wer jetzt irgendwie den Film noch, The Drama, noch irgendwie gucken will, dann hört jetzt halt, keine Ahnung, die nächsten 20 Minuten bis kurz vor Schluss.
Guck mal, Spotify macht ja mittlerweile KI-mäßig sehr gut Kapitel, genau.
Genau, und check da mal ab. Guck da rein, aber ich habe da jetzt Bock auch drüber zu reden.
Yes.
Ja. Also, ich wusste ja, dass ich nicht so eine Stunny-Rom-Com erwarten würde, weil ich das zumindest, habe ich mir nicht angeschaut, bewusst nicht. Mhm. Aber ich habe natürlich so ein, zwei Sachen schon von BDL und von dir gehört. Mhm.
Im Auto, als wir von Berlin zurückgefahren sind, hat BDL ja auch schon so angedeutet, dass er weiß, worum es geht und so, ja.
Und, also ich finde den Film an und für sich gut. Mhm. Ich fand deine Aussage, das beste Kino seit langer Zeit oder seit Jahren, je nachdem, was für einem Rahmen du das setzen würdest, fand ich einen Ticken übertrieben, aus meiner Perspektive. Mhm. Aber die Thematik an und für sich, ne, also so der Grundvibe ist ja einfach, ne, die Paar will heiraten und durch ein Gespräch mit den Trauzeugen, das sind die Trauzeugen, oder? Ja. Mhm. Kommt so das Thema auf, was von dir, was kannst du hier verraten oder erzählen, beichten, was du vielleicht mal getan hast oder
was das Schlimmste, was du je getan hast.
Genau, was das Schlimmste, was du je getan hast. Und dann kommen halt eine Sache mit Bullying und ich weiß nicht, was Robert Pattinson hatte, was war das?
Nein, der wusste ja gar nichts.
Der wusste ja gar nichts, genau. Der hat nicht mal was Ahnung gesagt eigentlich, wie schwach eigentlich.
Nee, ja, weil er nichts wusste und ja, das war wirklich so die billige Nummer. Aber die Trauzeuge, die war crazy, die dann irgendwie so sagt, die so sagt, ja, also ich habe diesen Jungen da irgendwo im Wald eingesperrt. Ja. Und ja, da war halt der Suchtrupp, ey, ich habe nichts gesagt, so. Was hättest du gemacht? Ich hätte nichts gesagt, so, keine Ahnung.
Und das war eigentlich mega krass schon. Und dann hat Zendaya gesagt, dass sie kurz davor war, halt ein School-Shooting zu machen. Und halt von ihrem Amoklauf, wie sie sich so, also auch so ein bisschen darüber gesprochen hat, so, warum? Dass es ihr schlecht ging halt dabei. Mhm. Und dass sie sich aber dagegen...
Obwohl, war das in der Szene
so ein Ticken hat sie schon was dazu, ja, weiß nicht, oder hat...
Das Gespräch ist ja eigentlich danach direkt eskaliert. So.
Ja, und ja. Also es war auch diese, es war halt natürlich so eine ganz krasse awkward Moment, als die auch so das so richtig nicht geglaubt haben und noch gelacht haben und so, sie aber halt so ganz ernst geblieben ist. Genau, und dann dreht sich so ein bisschen darum, was das so in der Vorbereitung zur Hochzeit und auf der Hochzeit mit allen drumherum macht und aber insbesondere es geht am allermeisten darum, was das mit dem Paar als solches macht. Mhm. Und irgendwie fand ich gut, es gibt auch so einen Film von einem Paar, was sich trennt. Ich bin immer so schlecht bei so Titeln, der auch voll gut gezeigt hat, dass so eine Trennung so ganz viele Facetten hat. Gut, wie schlecht. Also auch eine Trennung hat auch gute Sachen an und für sich und auch eben ganz viel Schlechtes natürlich und voll viel. Also hat alle Facetten davon gezeigt. Und ich finde, der Film hat es jetzt geschafft, so die Facetten von, ey, das bereitet mir voll die Probleme, aber das ändert doch nicht an irgendwie was an dem, wer du halt heute bist. So, das hat er alles mit sich gebracht und den Leuten, die sagen, sie brauchen unbedingt ein Happy End, finde ich zum Beispiel, dass der Film eigentlich sogar ein geiles Happy End hat.
Es hat ein gelungenes Ende. Ob es happy ist, würde ich halt nicht sagen. Ich weiß, da gibt es in den Filmwissenschaften, ich habe mein Studienfach gehasst, deswegen weiß ich es nicht mehr, gibt es einen sehr guten Begriff dafür, aber also das Ding ist, das Ende ist gelungen. Weil wenn das jetzt so ein typisches Happy End gewesen wäre,
wäre es halt schwach.
Ja.
Und das Happy End besteht ja darin, dass Zendaya es mehrfach in dieser Phase, wo sie darüber gesprochen haben und es eigentlich ein Riesenproblem für ihre Beziehung darstellt, sie mehrfach versucht, komm so einfach aus der Kommunikation heraus, ey, wir machen jetzt einen Neuanfang, zack, wir starten jetzt hier neu. Es gab zwei, dreimal die Situation und nie ist er darauf eingegangen. Nie hat er da mitgemacht und bei der letzten Szene macht er aber damit. Und dadurch ist es, finde ich, ein Happy End. Aber sie sitzen halt, beide blutüberströmt irgendwie, im Diner. So. Und also ich fand den Film schon sehr, sehr gut. Du siehst, ne, es ist viel hängen geblieben. Aber ich bin sehr verstört rausgegangen. Also ich bin nicht mit einem guten Gefühl aus dem Kino gegangen.
Danke. Und das ist so das Ding. Guck mal. So, und deswegen war ich auch so, ich konnte meine Meinung zu dem Film nicht ganz erklären und ich kann es bis heute nicht. Und das hat es für mich zu diesem unfassbar guten Filmerlebnis gemacht, was ich im Kino hatte. Erstens, ich wusste gar nicht, also ich wusste, da kommt ein großer Plot-Twist in dem, was sie sagt, ich hatte den Trailer gesehen und da wurde diese Szene praktisch angerifft und dann auch mit so, du hast was gemacht? Aber immer, du wusstest einmal so, okay, sie hat irgendeine Scheiße gemacht. Und dann sitze ich da, dann droppt diese Bombe, nachdem dieser Film ja die ganze Zeit mit so Slapstick, mit so ein bisschen lustigen Sachen, mit so ein bisschen romantischen Sachen angemutet hat. Und du denkst so, okay. Und ab dem Zeitpunkt war ich so an dem Punkt, dass ich auch über die nächsten Stellen, wo immer wieder irgendein Witz dahinter war oder so, erstens gar nicht wusste, wie ich damit umzugehen habe. So, durch diesen Dämpfer, also keine Ahnung, um mich im Kino wurde teilweise empört, also man hat empörte Laute gehört, andererseits hat man Leute gehört, die gelacht haben und aus dem Lachen nicht rauskamen und ich finde, das hat so mein Inneres wiedergespiegelt und deswegen war ich sehr dankbar, dass ich im Kino war, weil du einfach so dieses gemeinsame Filmerlebnis hattest, weißt du, wo du einfach gemerkt hast, der Saal war sich komplett uneinig. So wie dann auch in der Endbewertung des Films.
Aber wir waren samstagsabends da und dachte eigentlich, es müsste recht voll sein. Es war gar nicht so voll, weil es der erste schöne Samstagabend war. Vom Wetter, da war es ein bisschen weniger los. Aber es war so, keine Ahnung, vielleicht zur Hälfte gefüllte Kinosaal oder so. Deswegen habe ich nicht so viel mitbekommen, außer von dem Bastard, der gesagt hat vorher so, ich sitze auf unseren Plätzen. Und ich hatte mich um eine Zahl von diesen verzählt. Ich dachte mir so, du, red doch normal mit mir, du netter Kerl, du liebes, kleines, drolliges Kerlchen. Und dann, dadurch, dass wir diese Situation hatten, habe ich den ab dem Moment an, dass er das gesagt hat, und wir dann eins weitergerutscht sind, habe ich den nicht einmal angeguckt. Und ich wollte auch nichts hören. Ich habe bewusst auch mir so gedacht, ey, Digga, ich fresse jetzt die ersten halbe Stunde erstmal Popcorn durch. Ich höre nicht auf und ich habe auch, also nicht extra laut gegessen, aber schon, ich habe durchgegessen. Und deswegen, ich habe nicht so viel mitbekommen drumherum. Meine Frau fand den, glaube ich, gut. Aber ich fand zum Beispiel, was ich verstörend fand, waren natürlich auch diese freaky Szenen, die so reingeschnitten wurden, so dass das dann so eine Massenshooting bei der Hochzeit und so. Und das war ja auch so ein bisschen wie bei From Dusk Till Dawn mit so einzelnen Frames nur, die dann so reingesetzt wurden. Aber was ich vorhin meinte mit diesem, was ich auch bei einem anderen Film so geil fand, mit dieser Trennung, dass es so verhältnismäßig unheimlich echt gezeigt hat, wie ein Problem in der Beziehung ist. Weil ein Problem ist ja nicht einfach nur, okay, jetzt haben wir ein Problem, wir reden darüber, dann ist wieder gut. Manchmal hast du, ich bin jetzt 6 Jahre verheiratet mit meiner Frau, 4 Jahre verheiratet, 6 Jahre zusammen, hast du mal 3, 4 Tage, wo ein Problem besteht und du dir irgendwie nicht eins bist darüber und dann ist die Stimmung einfach so, du hast gar keinen Bock dann mit der anderen Person zu kommunizieren und das ist immer so ein bisschen missmutig und dann so nach 3, 4 Tagen oder 2 Tagen, manchmal auch schneller, setzt du dich dann mal so an den Tisch oder gehst du hin und sprichst irgendwie und kommst dann immer wieder so rein und dieses Gefühl von authentischer Beziehungsarbeit finde ich kommt halt voll krass, wird super gut transportiert von beiden.
Safe. Finde ich auch sehr interessant. Ich habe noch eine, also zum Inhalt habe ich auch noch eine klare Erkenntnis für mich gehabt, beziehungsweise so einen Gedanke, den ich daraus mitgenommen habe. Und das, also das, was du sagst, ergibt komplett Sinn, aber einfach wahrscheinlich bedingt dadurch, dass wir in unterschiedlichen Situationen sind. Du bist seit 6 Jahren in dieser Langzeitbeziehung, ich bin in den letzten Jahren Single. Ist man mit unterschiedlichen Sachen dann konfrontiert und nimmt so seine unterschiedlichen Sachen mit, weil für mich war noch dieses ganz große Ding, so diese gesellschaftliche, beziehungsweise halt auf einen selbst projizierbare Frage, ja, wie würdest du in der Situation reagieren? Würdest du das lieber gar nicht hören? Weil, oder es ist halt nicht auszuschließen, also das ist ja nicht ein One in a Million, ne? Es geht ja nicht darum, dass das nicht passiert. So, es gibt viele Leute, die, also vor allem in den USA natürlich, sind School-Shootings, zählen leider zum, sag ich mal, zur täglichen Berichterstattung schon fast leider. Also es sind unfassbar viele und dann wird die Dunkelziffer an den nicht durchgeführten ja auch sehr groß sein. So.
Ja, es ist aber auch so ein bisschen dieser Minority Report Punkt, so, ne, dieses, wie kannst du jemanden dafür verurteilen, dass er was vorgehabt hat und es nicht umgesetzt hat oder das, also du weißt ja nie, ob der das umhätte, also bei Minority Report war ja dann klar, okay, die Person würde das umsetzen. Und ich finde diesen Punkt, den du aufgemacht hast mit diesem gesellschaftlichen, und ich finde, das steht halt in einem Kontext und auch in der Kontroverse zur Beziehung, weil es ist natürlich viel einfacher, wenn du halt ein Freund bist oder ein Kumpel oder ein Kollege oder ein Bekannter und du erfährst von jemandem, dass du halt dann sagst, ey, also sei mir nicht böse, aber du kommst mir nicht mehr ins Haus, ja?
Aber selbst dann, ist es dann der richtige Approach? Das musst du ja halt auch so die Frage stellen, so.
Ja, also natürlich, aber es ist viel einfacher und es ist natürlich eine viel größere Zwickmühle, zum einen, wenn du mit der Person in einer Beziehung stehst, zum anderen erleichtert es dir viel mehr auch Verständnis für die Person gegenüber aufzubringen, weil es ja die Person ist, die du liebst, für die du dich irgendwie entschieden hast. Und ich finde, diese ganzen Themen, das macht das unheimlich gut auf. Mhm. Und es ist natürlich ganz extrem dargestellt mit einem Amoklauf. Und man kann es natürlich auch runterbrechen. Und es geht so ein bisschen auch gesellschaftlich, deswegen ist der Film wirklich gut, gesellschaftlich so generell so um dieses haben wir auch schon voll oft drüber gesprochen, auch in unserem Privatleben, diese ganze Cancel Culture, so, ne, ich cancel alles weg, was mir nicht passt, ich cancel jeden weg, der irgendwie Scheiße am Stecken hat, was in vielen Dingen bestimmt richtig ist, gar keine Frage. Aber da ist auch immer dann die Frage so, wann ziehst du halt denn eine Grenzen? Wann ziehst du eine Grenze bei anderen, wann ziehst du die Grenze bei dir?
Absolut, und musst du auch gesellschaftlich halt betrachten, so, ja. Ey. Wenn da praktisch die Marschroute, jetzt auch in diesem Beispiel, ich bleib einfach bei dem Beispiel, statt ein neues aufzumachen, ist, das ist, also wenn, du kannst es deinem Partner eigentlich nicht sagen, weil das macht die Beziehung kaputt und das lässt jeden fassungslos zurück und du wirst dafür, auch wenn du es nicht getan hast, nach 20 Jahren noch verurteilt. Dann ist die Marschroute dahingehend ja eigentlich zu sagen, ja, du kannst sowas aber nicht kommunizieren, du kannst sowas gar nicht aufarbeiten und du, also das ist ja auch dann nicht gut.
Natürlich.
Ne? Ja, und deswegen, viele haben das kritisiert, dass das, sag ich mal, irgendwie sehr weit hergeholt ist oder dass das ein nicht angebrachtes Thema ist, um das jetzt in so filmisch oder für Unterhaltungszwecke darzustellen. Ich fand das sehr, sehr gut gewählt. Ich fand das nicht drüber. Ich fand das wirklich, es ist ein anderer Film, als man ihn erwartet hätte. Auf jeden Fall. Aber und auch mit diesem Überraschungsmomentum fand ich das krass.
Aber gutes Kino macht halt eben genau das. Gute Kunst setzt sich genau mit Themen auseinander, die prekär sind, die schwierig sind. Und wenn du dich dann auf einer sehr guten Ebene, sehr intensiv und mit sehr viel Perspektive um die Situation herum damit auseinandersetzt, dann machst du ja das Richtige. Also weißt du, so dann, das ist doch das, was Kunst in, also Kunst soll natürlich unterhalten, aber Kunst soll auch ganz viel Dinge in dir aufmachen. Wir haben jetzt fast 20 Minuten oder 15 Minuten darüber gesprochen und ich habe nicht das Gefühl, dass wir dem im Ansatz überhaupt gerecht werden.
Nein.
Aber du siehst, was es halt, was es halt bewirkt, wie man sich damit da auseinandersetzt. Und das sind Filme oder Dinge, die halt einem auch wirklich so ein bisschen in der Erinnerung bleiben.
Ja, absolut. Und es ist kein Film beispielsweise, den ich jetzt zweimal im Jahr mehr anschaue. Es gibt Filme, ne, die einfach viel gut sind oder die so gut sind oder dich so, die musst du noch 100 Mal sehen, weil du da noch weißt, da muss ich noch mal mehr eintauchen. Das ist ein Film, ich sag dir, den schaue ich in 5 Jahren noch mal und der Film wird mir wieder zu denken geben. Der Film gibt mir aktuell immer noch zu denken und ist ein Mehrwert.
Ja.
Würde ich empfehlen. Also ich habe ihn auch vielen Leuten empfohlen. So.
Ja.
Und ausgehend von diesem Thema und diesem Plot-Twist hatte ich tatsächlich noch eine Beobachtung beziehungsweise eine Frage. Was war in deiner Kindheit?
Was ist das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe?
Ey, das ist eigentlich der Twist. Aber das können wir hier wahrscheinlich nicht. Was ist das? Komm mal, sag mal was du hier im Podcast sagen kannst. Dann sag ich auch was.
Was ist das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe? Also ich habe schon mal einmal eine sehr schlimme Sache gemacht, verhältnismäßig. Ich glaube, ich habe bestimmt schon schlimmere Sachen als das gemacht, aber das war schon was sehr Ekelhaftes, das muss ich ehrlicherweise zugeben. Vielleicht war ich ja 17, 18, keine Ahnung, war besoffen auf einem Shoppeturnier, was zur Hälfte, wurde eine Halbzeit Handball und eine Halbzeit Fußball gespielt und es wurde dann zusammengezählt und die Teams aber auch gegeneinander. Und da war beim Gegner, ich war halt stoned und besoffen, aber ich war gut und halt, ich bin halt sehr competitive. Und der Typ hat mich so abgefuckt und immer hart gefault und in den Hals gegriffen beim Handball und keine Ahnung. Und dann habe ich einen Elfmeter, sind ins Elfmeterschießen gekommen und ich habe einen Elfmeter geschossen, habe den getroffen und drehe mich um und er ist der Nächste, der schießen muss. Wir laufen aufeinander zu und wir kommen ganz nah so aneinander. Und er sagt halt was ziemlich Unfreundliches zu mir und ich habe halt dem so aus vielleicht 50, vielleicht 40 Zentimetern ins Gesicht gespuckt. Und nicht so ein bisschen, sondern schon.
Schon so.
Der war schon. Es war schon schlotzig.
Er hat schon den Reikart gemacht.
Und ich habe auch im ersten Moment habe ich richtig gemerkt, boah, krass, ich habe richtig, fuck. So, also ich war nicht erschrocken von mir selbst, weil ich habe es schon anscheinend ja bewusst gemacht. Das ist ja eine Handlung, die du aus Emotionen heraus in dem Moment getan hast, aber trotzdem. Ich habe mich anscheinend dafür entschieden, kann mich ja dafür nicht frei machen. Das Problem ist, es hat eigentlich fast keiner gesehen, außer einer und er natürlich selbst. Und der ist halt ausgerastet und wollte mich boxen und so und ich so, was willst du nur und so, ne? Und er so weggeschubst und keine Ahnung und dann, der hat mich angespuckt und es hat halt keiner mitgekriegt. Und das Schlimmste von allem war, dass ich danach noch auch so darum beharrt habe, so dass ich das nicht gemacht hätte. Und erst so später, als dann das Spiel alles vorbei war und dann ging es so danach noch irgendwie auf die Fresse hauen und so eine Scheiße und sowas. Und dann habe ich gesagt, hier, ey, ich sag jetzt eins. Ja, ich hab's gemacht, sorry, es war dumm. Und ja, da muss ich sagen, war ich auch stolz drauf. Bin hingegangen und gesagt, ey, es tut mir leid. So, es war eine richtig dumme Aktion. Ich war richtig abgefuckt. Du hast mich angemacht. Ich hätte dir eine geben können, ich hätte dir was sagen können, aber anrotzen, es geht nicht. Deswegen sorry dafür. Ja, wenn du es nicht annimmst, kann ich es auch akzeptieren. Dann war die Sache geklärt, sind wir auseinandergegangen. War trotzdem noch Kackstimmung. Das war aber schon so eine sehr, sehr widerliche Sache, die ich mal gemacht habe. Ja.
Ich hab eine Story wesentlich, also gar nicht so eskaliert wie das, was du da hattest, die aber ungefähr so random war. Ich weiß gar nicht mehr, also das war mir auch richtig peinlich. Bin ich irgendwie jemanden aus einer Parallelklasse oder so. Der war mit seinen zwei Jungs unterwegs und wir haben da so an der Bahnstation gestanden und die haben irgendwie ein bisschen, was heißt aufgemuckt? Also die haben irgendwie halt ein paar Jokes gemacht und
dass wir aber auf die Gleisen geschubst sind.
Nein. Aber ich habe auf jeden Fall, es hat sich irgendwie dahin entwickelt, da ich irgendwann einem einfach mal, ich habe ihm keine gezogen, es war jetzt nicht so voll, aber es war schon so mit dem Handball nehmen irgendwie mal so gegen den Kopf und es war aber so ein bisschen zu fest, dass es noch so auf Joke ist, ne? Und ich war da wirklich so, der kommt so an und ich bin so und dann kam so meine Bahn und ich bin so in die Bahn, die haben so wirklich keiner, so alle haben verdutzt geguckt, waren so, was ist gerade passiert? Und ich bin dann am nächsten Tag dann irgendwo auf dem Gang über den Weg gelaufen und die Situation war so, der war schon abgefuckt, Der hätte mir ja auch eine dafür geben können, aber es war dann so, ich bin schon so angekommen, mein, ey, sorry, ich weiß nicht, was da gestern war.
Ja, manchmal, das, manchmal tickt man auch so ein bisschen, also ey, jetzt ticke ich nicht mehr so krass aus, so, ne?
Nein.
Ich glaube, wie gesagt, auch bei diesem Turnier war ich, das ist 20 Jahre her, also das ist längst verjährt. Ich habe danach auch nie wieder und ich habe auch davor noch nie jemanden angespuckt. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Aber so natürlich so jemandem einfach eine verpassen, auch wenn es jetzt nicht ganz krass so richtig eine, ne, so ein richtiges Fund gefahren oder so, ist natürlich halt auch schon, das sind halt schon einfach Situationen, ich weiß nicht, irgendwie als junger Mensch und insbesondere als Mann kommt man halt in so Situationen mal.
Es war so, ja, so richtig komisch, ich weiß nicht, wie es dazu kam, es war einfach so richtig, also, ja. Ansonsten, da bin ich jetzt nur drauf gekommen aus deiner Ausführung. Ich wollte eigentlich sagen, und das war eine Sache, die ich hier auch noch nennen kann. Ich habe, das war aber eher so ein, es war nicht so eine Situation, sondern das. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich nicht unbedingt immer der beliebteste in einer gewissen Phase meiner Schullaufbahn war. Und irgendwann war ich dann auf jeden Fall ein bisschen, sag ich mal, besser vernetzt und kennst du noch den die Story von Tommy Schmidt mit dem Jungen an der Bushaltestelle?
Mhm.
Etwa so. Gab's da einen, der von mir dann die kalte Schulter gesehen hat vielleicht?
Ja, es gibt halt auch so Phasen, da bist du einfach scheiße. Gerade so als Junger, ich kann mich dran erinnern, wir waren mal so mit so ein paar Jungs, ist hier voll der Beichtstuhl, ehrlich ey. Rocco, Flaggo und Gordo auf dem Beichtstuhl.
Rocco.
Olli, Rocco. Nein, jetzt habe ich es in den Arm gesagt. Oh nein, wie schlimm. Hat noch nie jemand mitbekommen. Wir waren mal so auch mit ein paar Jungs auf einer Party mäßig. Da waren wir eingeladen, die kannten wir auch von entfernt irgendwie. Und es war halt bei irgendeinem Mädel zu Hause. Das sind natürlich auch, wenn du so von jemandem eingeladen wurdest, das waren ganz häufig schon, ich sag's ganz einfach primitiv, wie es ist. Das waren schon Assi-Eltern, die haben irgendwie einen Partyraum zur Verfügung gestellt, die. Ja. Leute, die da so rumgehangen haben.
Die Eltern haben auch den Schnaps gekauft, ja, den die Kinder nicht kaufen konnten. Ja, klar.
Und du kanntest diese Leute dann auch entfernt und so. Und dann sind wir da gewesen und haben da, was ich, getrunken und gekifft und so. Und dann kam dann so eins zum anderen. Dann hat gesagt, sieht ein Kumpel, oh, der Vater hat den gleichen Roller wie ich. Ich schraub mir die Teile ab, die bei mir verkleidungsmäßig kaputt sind. Dann hat er einfach besoffen die Teile dort abgeschraubt. Dann hat währenddessen einer gesagt, ey, da waren so, kennst du diese Plastikgartenstühle, die waren so gestapelt, so 5, 6 übereinander und dann springt er einfach rein und die waren halt einfach alle kaputt, so, weißt du, so Zeugs und währenddessen hat sich einer noch selbst aus Versehen seine Fubo-Platinum-Jacke angezündet, ist ein riesen Loch drin gehabt, so, weißt du, so Abende dann noch irgendwie, der eine hat dann versucht einen Rucksack zu klauen und hat am nächsten Tag den wieder in den Garten geworfen, so dummer, eigentlich ist das wirklich eine Mischung aus Vandalismus, haha, das ist alles lustig und Scheiße bauen und das ist wirklich, muss ich ehrlich sagen, das sind so die schlimmsten Sachen verhältnismäßig, bei denen ich dabei war. Ich war nicht immer so federführend, aber auf dem Beichtstuhl stehe ich heute hier und sage, ich hebe die Schere. Das war, da war ich mit dabei. Ja.
Und jetzt die eigentliche Frage, die mir aufgrund dieses Films kam. Also als Kind war eine sehr irrational, also was heißt irrational? Eine im Kontext, dass wir in Deutschland leben, eher irrationalere Angst, in einen Amoklauf zu geraten. Was war es bei dir?
Weil Amokläufe, das fing, also das kam in Deutschland echt so spät verhältnismäßig auf, dass in meiner jungen Schullaufbahn das, glaube ich, nicht so krass war.
Nee, es hat ja mit Erfurt angefangen.
Ne? Ja, ich hatte halt bei mir in der Schule, bei mir wurde ein Mädchen abgestochen im Auto von ihrem Cousin, direkt vor der Schule. Das war ziemlich präsent. Aber wofür hatte man, naja, das hat Angst, deine Reputation zu verlieren. Ganz krass. Das ist schon so, was die Leute von dir denken, ist schon sehr wichtig. Dass du auf die Schnauze kriegst, dass irgendjemand wartet und vor der Schule, so dieser Gedanke, du weißt, irgendwie mit irgendjemandem hast einen Konflikt und der ist von einer anderen Schule und wartet jetzt bei dir hier vorn dran, bis du rauskommst.
Okay, krass. Das war bei mir nie so ein Thema.
Ja, das gab es bei uns schon sehr so.
Das kam später, das war wirklich dann eher so wirklich Oberstufe, wo man dann halt auch außerhalb der Schule wirklich eher so diese Abende, die du eben beschrieben hast, ne, wenn du dann irgendwo mal warst.
Ja, bei uns war so Mittelstufe, also so, weißt du, so siebte, achte, neunte, zehnte Klasse, das war so da, ging achte, neunte, zehnte, da war so, es wurde ebbte dann wieder so Richtung elfte Klasse, ebbte das alles
ab. Ich glaube, da ist auch, dadurch, ich wurde ja sehr früh eingeschult und hatte noch G8, bewegt es sich dann im gleichen Altersspektrum. Alter, ja. Also ich war mit 14 in der Oberstufe, oder?
Ja. Okay, ja. 14 in der Oberstufe.
Ich kam mit 14 in die Oberstufe, ja.
Du bist mit 14 in die 11. Klasse gekommen.
Ja, wir hatten ja nur 12, also in die 10. bei mir. Das war ja dann schon Oberstufe.
Das ist ja eine ganz kranke Rechnung.
Ja, aber...
10. die Oberstufe.
Das war die
Einführungsphase. Ich weiß, ich verstehe.
Ich hatte keine 10. Klasse. Ja. Das ist so das.
Abgerippt. 10. Klasse einfach abgerippt.
Das war der G8, der G8 Magiertrick.
Ja, aber sonst, ich weiß nicht, so richtig Angst. Halt so dumme Ängste halt, ne? So, dass du deine Klasse dieses Jahr nicht schaffst und so dieser ganze Stani-Mist, ja, so, weißt du, aber nichts aber Großes.
Das, was ich jetzt meine, sind ja eher so Sachen, die nicht von dir auskommen.
Ja, ich weiß.
Also, die sich gar nicht auf dich beziehen.
Sondern naja,
so Sachen, die passieren. So.
Da hatte ich vor nichts Angst.
Ja.
Es gab's halt, also man hat da nicht so Bombendrohungen und so Zeugs. Weißt du, solche Einflüsse meinst du ja eher, ne?
Ja, beispielsweise, ja.
Nee.
Also das kam ja auch, also... Ich meine, die große Anschlagszeit, die kam dann auch erst so mit meiner Schulzeit, aber das war auch nicht so dieses Amoklauf-Ding, ich weiß nicht, wo das herkam damals, aber es war dann irgendwie sehr präsent bei mir. Für 2-3 Jahre, so immer mal wieder, da ich mir so dachte, boah. Aber dann auch nie, wenn ich in die Schule gegangen bin, sondern immer dann so abends, ne, wenn man mal so über Sachen nachgedacht hat. Also wenn dann der Schule war, dann hatte ich das nie.
Da war alles also, wieder normal.
Ja. Das ist mir nur, deswegen hat dieser Film vielleicht aber auch bei mir nochmal krass so gewirkt, weil ich in dem Moment, als so diese Bombe gedroppt ist im Film, dachte ich mir so, boah, das hat mich vielleicht so ein bisschen zurück in diese Zeit reingezogen, ja. Weißt du?
Nee, aber das gab's bei uns. Nee, wie gesagt, eigentlich. Nee, kann ich nichts mit zu beitragen.
Okay, aber ich glaube, mit über einer Stunde haben wir jetzt generell sehr viel zum Wochenstart der Zuhörer beigetragen. Und ich glaube...
Nee, ich habe noch was. Ich habe noch ganz schnell was. Ich muss jetzt noch Fleisch marinieren, das wollte ich noch loswerden. Wir haben jetzt hier nachts um 1:17 Uhr. Ich werde gleich noch 1,5 Kilo Hähnchen oder Chicken, Pute, was auch immer das ist. Hähnchen-Innenbrustfilets werde ich jetzt noch waschen und in so einer richtig geilen Marinade abpacken, damit die morgen so perfekt ist, dass wir die auf den Grill hauen können. Morgen wird so richtiges Angrillen.
Wird morgen angegrillt?
Morgen wird angegrillt.
Bei mir wird am Freitag angegrillt, am Tag der Arbeit.
Bist du nächsten Samstag denn in, wo ist das? Wiesbaden? Mainz? Wiesbaden, oder?
Wiesbaden. Da reden wir gleich nochmal drüber.
Denn am nächsten Dienstag, Samstag, 2. Mai, spielen wir J-Town, BDL mit wir spielen vor Nepomuk, glaube ich, um 8 spielen wir, 20 Uhr, im Valhalla im Exil in Wiesbaden.
Ja.
Ich sage das einfach den Leuten hier, nicht dir, sondern ich sage es den Leuten, kommt da hin. Ich kann sagen, es folgen eh noch viele weitere Shows, aber trotzdem kommt her, es wird geil, bestimmt 45 Minuten Set oder so. Und das Wetter ist warm, geht raus, schaut euch fahrende Roboter an, geht ins Kino, lasst euch nicht von den Sitzen vertreiben. Passt auf, dass ihr noch den letzten Weisheitszahn gesund haltet, seid auf der Hut, cremt euch jetzt auch langsam ein. Jetzt geht die Zeit los, ne? Wenn es richtig heiß wird, auch mal eincremen. Und ja, wenn du noch was hast, wenn du nichts mehr hast, dann ja, bringe ich uns dann raus.
Ich bin momentan so faul, es gibt kein Intro und du übernimmst auch das Ende. Deswegen passt auf euch auf, genießt eure Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nur Liebe.
Genau, seid natürlich, das kann ich ja nie vergessen, gut zu allen um euch herum und besonders gut zu euch selbst. Und was hast du da schon wieder? Die Pepperfood und die Furzen, die nehme ich jetzt einfach.